Deutschlandfunk zur Diskussion.
Homöopathische Ansätze, Europas Migrationspolitik. Die Diskussionsleitung hat Gudula Geuter.
Guten Abend. Monatelang waren sie das sichtbarste Zeichen für das Versagen einer europäischen Flüchtlingspolitik. Bilder von Schiffen voll mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen und Migranten, die übers Mittelmeer irrten, weil sie keinen europäischen Hafen fanden, in den sie einfahren durften. Bis dann, teilweise nach Wochen, die Menschen doch an Land gehen durften, häufig Schwangere und Kranke zuerst. Ein unwürdiges Verfahren nannte das nicht nur Bundesinnenminister Horst Seehofer. In dieser Frage der Seenotrettung sind zumindest einige europäische Staaten jetzt einen Schritt weiter gekommen. Deutschland, Frankreich, Italien und Malta haben sich grundsätzlich auf einen Aufnahmemechanismus verständigt, der wirksam werden soll, wenn ausreichend weitere Staaten mitmachen. Wir sprechen gleich darüber, wie groß dieser Schritt auf dem Gipfel der Innenminister in Malta am Montag war. Und auch über eben diesen Innenminister Seehofer, der eine solche Koalition der Willigen vehement verteidigt hat, auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Dabei soll allerdings nicht aus dem Blick geraten, dass die Seenotrettung zwar besonders sichtbar ist, die meisten Flüchtlinge und Migranten aber kommen nicht über die zentrale Mittelmeerroute, um die es hier geht, sondern kommen in Spanien an und neuerdings vor allem wieder in Griechenland aus der Türkei. Auch über die Frage, was dort passiert, wollen wir also reden und über Perspektiven der europäischen Flüchtlingspolitik im Großen. Und zwar mit hier bei mir im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio Olaf Kleist. Er ist Politikwissenschaftler, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Flucht und Flüchtlingen, unter anderem am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Aus dem Studio im Europäischen Parlament in Brüssel ist uns Erik Marquardt zugeschaltet. Er sitzt ganz frisch seit dieser Legislaturperiode für die Grünen im Europäischen Parlament. In Flüchtlingsfragen ist er sehr viel länger aktiv, unter anderem mit Fotoreportagen von der Balkanroute und einem Einsatz auf der CI zur Seenotrettung im Mittelmeer. Bei uns in Berlin ist Stefan Mayer. Der CSU-Politiker ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Und nur im Alphabet an letzter Stelle ebenfalls hier bei uns ist Linda Teuteberg, Innenpolitikerin und Generalsekretärin der FDP. Schön, dass Sie alle da sind. Zuerst also zu dem, was die Innenminister am Montag in Malta entschieden haben. Kurz gesagt, kommt ein Schiff mit aus Seenot Geretteten, dann soll nicht mehr das bisherige Verfahren greifen, nachdem zuerst ein Mitgliedstaat die Kommission einschalten muss, die dann und erst dann auf die Suche nach aufnahmewilligen Ländern geht. Und erst wenn genügend Aufnahmeplätze gefunden sind, darf das Schiff anlanden. Stattdessen sollen die Quoten von vornherein feststehen. Das Schiff kann also zum Beispiel in Malta oder Lampedusa einlaufen. Die Sicherheitsüberprüfung soll innerhalb von 4 Wochen erledigt sein. Und die Menschen bekommen ihre Asylverfahren dann in den aufnehmenden Staaten. Soweit die Theorie. Tatsächlich fanden sich bisher offenbar nicht genug Staaten, die mitmachen. Quoten wurden deshalb auch nicht festgelegt. Auch die 25%, die Deutschland zusagen wollte, finden sich in dem Dokument nicht. Man hat sich auf den Oktober vertagt. Frage an den Migrationsexperten Olaf Kleist. Wie groß ist also dieser Schritt, den die Innenminister gegangen sind?
Ja, ich bin verhalten optimistisch. Ich denke, vom Ergebnis her müssen wir abwarten, was daraus wird. Ich bin deshalb vor allem optimistisch, weil es zum ersten Mal seit Jahren, wie es scheint, wieder eine Kooperation auf mehr oder weniger europäischer Ebene gibt, die versucht, nicht nur Grenzschutz, sondern auch Flüchtlingsschutz durchzusetzen. Wie sich das nachher gestalten wird auf einer wirklich europäischen Ebene im Schengen-Raum, das wird sich zeigen. Zumindest ist ja erstmal ein Anfang gemacht worden. Und ich denke, das hat sicherlich auch die europäische Einheit mit im Sinn. Denn die ist gerade an dieser Frage fast zerbrochen. Und ich glaube, wenn wir diesen Schutz von Flüchtlingen nicht ernst nehmen, dann können wir auch ein demokratisches Europa nicht ernst nehmen.
Aber nun ist ja auch diese Vereinbarung noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Wie groß sind denn die Chancen, weitere Staaten ins Boot zu holen? Und wie viele Staaten müssen das eigentlich sein, damit die Willigen in einer solchen Koalition sich nicht zu Hause als die Dummen verteidigen müssen? Sieht man im Innenministerium diese Gefahr, Stefan Mayer?
Also zunächst mal, Frau Geuter, die Vereinbarung vom Montag ist unter Dach und Fach. Sie ist geschlossen worden zwischen den 4 Ländern, zwischen Deutschland, Italien, Frankreich und Malta.
Aber noch ohne Quoten und damit nicht operabel.
Das ist richtig, aber es war nie geplant, dass am Montag jetzt feste Quoten vereinbart werden zwischen den vier Ländern, sondern es war immer geplant, dass dieses Treffen am Montag ein Vorbereitungstreffen ist für den Innenministerrat am 8. Oktober. Und es laufen jetzt intensive Verhandlungen schon im Vorfeld des 8. Oktobers, dass man möglichst viele weitere EU-Länder dazu gewinnt, sich diesem Mechanismus, diesem Notfallmechanismus mit anzuschließen. Und ich bin schon der Auffassung, dass die Vereinbarung vom Montag ein wichtiger Etappenerfolg ist. Es ist erstmals gelungen, dass man sich in Teilen der Europäischen Union auf einen Notfallmechanismus verständigt hat, dass damit dieses unwürdige Schauspiel beendet wird, dass teilweise über Tage, ja manchmal über Wochen hinweg Boote im Mittelmeer rumschippern, keinen Hafen finden, in dem sie anlanden können, sich die hygienischen Bedingungen auf den Booten zusehends verschlechtern. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, dass auch dieser Kreis der willigen Staaten jetzt erweitert wird. Es gibt auch ganz positive Anzeichen.
Dass, um wie viel? Wie viele müssten es werden?
Ich bin der Auffassung, dass man guter Hoffnung sein kann, dass es am Ende zwei Hände voll sein werden, die sich bereit erklären, mitzumachen. Es hat in der Vergangenheit ja schon Portugal eigentlich stets mitgemacht bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Diese Vereinbarung bezieht sich auch wohlgemerkt nur auf Bootsflüchtlinge und nicht auf Flüchtlinge im Allgemeinen. Das ist leider auch teilweise etwas missverständlich auch transportiert worden. Ich bin auch der Meinung, dass Länder wie Irland, wie Luxemburg, jetzt auch jüngst wie Kroatien durchaus zu gewinnen sein werden, mitzumachen. Was mir aber auch noch wichtig ist, dass neben der Maxime der Humanität, der diese Vereinbarung Rechnung trägt, auch die Maxime der Ordnung und der Kontrolle auch Niederschlag gefunden hat in dieser Vereinbarung. Sie ist jetzt zunächst mal für einen Zeitraum von 6 Monaten befristet, mit einer Verlängerungsmöglichkeit, und für den Fall, dass es wirklich offenkundigen Missbrauch gibt, dass also kriminelle, hochkriminelle Schlepper- und Schleuserorganisationen diesen Notfallmechanismus in Anführungszeichen ausnutzen und instrumentalisieren, gibt es jederzeit für jeden Mitgliedstaat die Möglichkeit, einseitig diese Vereinbarung ad hoc zu kündigen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um eben deutlich zu machen, dass es keine falschen Anreize gibt, dass nicht falsche Pull-Faktoren mit dieser Vereinbarung gesetzt werden.
Und das heißt eben auch, wenn die Zahlen wieder stark steigen, kann eben auch im Zweifel ein Staat aussteigen mit dieser Befristung erst einmal auf ein halbes Jahr. Herr Marquardt, man kann auch sagen, eine Schönwetterregelung für den Winter, denn wenn es im Oktober in Kraft tritt und wir dann 6 Monate Geltung haben, dann ist das die Zeit, in der ohnehin weniger Menschen übers Mittelmeer kommen. Würden Sie das so scharf sehen oder sind Sie zufrieden?
Also zunächst einmal finde ich natürlich sehr gut, dass da ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Wir haben immer gefordert, dass einzelne Staaten in dieser verzwickten Situation, wo niemand sich bewegen wollte, vorangehen, dass die Menschen eben schnell, wenn sie aus Not gerettet werden, nicht auf Schiffen dort weiter leiden müssen, sondern dass sie schnell in Häfen einlaufen können. Und ich sehe schon die Chance, dass diese temporäre Vereinbarung eben diese wirklich ja beschämenden Hafenblockaden beendet. Ich sehe aber auch Gefahren, wenn zum Beispiel ein Vertrag dann einseitig gekündigt werden kann und wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass zum Beispiel ein italienischer Innenminister Salvini überhaupt kein Interesse an so einer Lösung hat, sondern vom Problem profitieren möchte, dass wir dann eben vielleicht auch Probleme haben, das als nachhaltige Lösung zu bezeichnen. Ich glaube, perspektivisch müssen wir uns klar machen, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, endlich mal in die richtige Richtung, aber es steht uns noch ein Marathon bevor.
Und Frau Teuteberg, Kritik kann man auch von der anderen Richtung üben. Die FDP hat jetzt schon gewarnt, mit den Beschlüssen ermutigten die Innenminister quasi zur Wirtschaftsmigration. Was wäre denn Ihre Antwort?
Ja, wir müssen auf jeden Fall genau sein mit den Begriffen, gerade wenn es uns so wichtig ist, Akzeptanz in Europa für humanitären Schutz zu erhalten und am besten sogar zu stärken, dann sollten wir auch mit den Begriffen genau sein. Und was jetzt beschlossen wurde, ist ja eine Migrantenquote und nicht eine Flüchtlingsquote, weil ja gerade nicht danach unterschieden wird, ob jemand eine Schutzberechtigung hat nach humanitärem Recht. Weshalb übrigens ja auch hier mehr Schein als Sein ist bei der Einigkeit, denn Frankreich hat sich ja vorbehalten, gegebenenfalls auch nur schutzberechtigte Personen zu übernehmen und nicht alle.
Ich habe im Übrigen auch immer nur Aufnahmequote und nicht Flüchtlingsquote.
Nein, aber es war hier mehrfach jetzt schon die Rede von Bootsflüchtlingen oder Flüchtlingen im Allgemeinen und gerade deshalb nicht Sie bei Ihnen, aber bei vielen Teilnehmern an dieser Debatte. Und insofern müssen wir da einfach genau sein, gerade wenn wir wollen, dass Menschen, die einen Schutzstatus haben nach internationalem Recht, in Europa solidarisch Schutz erfahren und die Mitgliedstaaten sich das aufteilen, dann müssen wir da eben genau sein. Und zum Beispiel Frankreich hat sich das vorbehalten. Das zeigt genau schon einen Teil des Problems.
Heißt das, Sie wären auch dafür, das so zu handhaben? Dann haben Sie Italien nicht mehr im Boot und haben Sie Malta nicht mehr im Boot?
Ich beschreibe damit das Problem, dass wir nicht die Akzeptanz für Flüchtlingsschutz stärken, wenn wir mit dem Begriff inflationär umgehen und nicht gründlich und für jegliche Migration den Begriff Flucht benutzen.
Herr Marquardt.
Ja, also ich glaube, in der Tat müssen wir uns schon noch klar machen, worüber reden wir hier eigentlich. Natürlich ist die Seenotrettung im Mittelmeer ein kleiner Ausschnitt der europäischen Migrations- und Asylpolitik. Aber was wir in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist doch, dass Menschen, die in Seenot waren, zum einen nicht gerettet wurden, weil es an Rettungskapazitäten mangelt, dort tausende Menschen gestorben sind und dann zivile Akteure quasi diese Lücke versucht haben zu füllen, Menschen aus Seenot gerettet haben, wo auch niemand attestiert, die waren nicht in Seenot. Und diesen Akteuren und auch den Menschen, die da in Not waren, dann einfach keinen Schutz geboten haben. Und Schutz heißt im Fall des internationalen Seerechts ja erstmal, die Leute müssen an einen sicheren Ort gebracht werden. Und ich finde, wir sollten das ein bisschen aufteilen, klar machen, diese Hafenblockaden, das ist auch so, dass da Europa ein beschämendes Gesicht gezeigt hat. Und alles, was Migration angeht, Asylberechtigung, sollte, wenn die Leute an Land sind, dann diskutiert werden. Aber die Frage mit einzupreisen in die Diskussion, retten wir Leute aus Seenot, dürfen sie in einen sicheren Hafen einlaufen, das ist, glaube ich, nicht zielführend, weil es einfach grundlegende Menschenrechte verletzt und mit der europäischen Idee auch wenig zu tun hat.
Das war jetzt sozusagen die Antwort auf den Einwurf nach der Begriff. Trotzdem, Frau Teuteberg, würde ich gerne noch mal die Frage stellen, was wäre die Alternative?
Auf jeden Fall muss das Ziel doch sein, dass wir zügige Prüfungen der Asylberechtigung entweder am besten, da ist aber im Moment ja noch kein Fortschritt erzielt, obwohl die EU-Innenminister letzten Sommer genau der Rat auch diesen Willen erklärt hat, mit Nordafrika zusammenzuarbeiten und dort Prüfungen unter humanen Bedingungen zu ermöglichen und faire rechtsstaatliche Verfahren, das ist im Moment leider nicht absehbar, aber mindestens in den Anrainerstaaten sollten wir gerade dazu kommen, in solchen kurzen Fristen wie 4 Wochen, die jetzt vorgesehen sind für die Verteilung der aus Seenot Geretteten auf verschiedene Mitgliedstaaten, in dieser Zeit möglichst Prüfungen hinzubekommen darüber, ob Menschen einen Schutzstatus haben oder nicht. Da ist allerdings viel für zu tun. Leider funktioniert das ja in Griechenland im Moment auch unzureichend. Aber das sollte das Ziel sein. Und dafür müssen auch die EU-Innenminister mehr tun, dass wir verlässliche Prüfungen hinbekommen, damit wir natürlich nicht Italien oder Malta allein lassen mit diesem Thema. Aber eben auch nicht einfach sagen, wir verteilen jetzt alle aus Seenot Geretteten einfach unabhängig von einem Schutzstatus.
Also ich verstehe tatsächlich das Problem nicht. Also wo ist denn der Unterschied, wenn man sagt, okay, also wir können natürlich nicht Italien und Malta allein lassen, die Asylberechtigung einfach außer Acht. Also wir müssen doch eine Situation schaffen, wo wir uns mal klar machen, wie es in der Realität aussieht. Wenn ein Boot in Italien einläuft, dann kann man doch genauso gut die Menschen in einen Bus setzen, dann kommen sie vielleicht in Spanien an, vielleicht in den Niederlanden, vielleicht in Deutschland und dann kann man doch dort genauso einen Tag später beginnen, die Asylanträge zu prüfen. Und wahrscheinlich geht das doch am Ende viel schneller, wenn man erstmal die Menschen auf verschiedene Staaten verteilt. Denn auch die Verwaltungskapazitäten sind ja auf Malta zum Beispiel einfach sehr begrenzt. Das ist eine kleine Insel. Wenn jetzt dort quasi gesamte Asylverfahren der Europäischen Union stattfinden sollen, kann ich sagen, so wird es mit Sicherheit nicht schneller gehen.
Aber die Forderung nach schnelleren Asylverfahren ist ja auch nicht neu. Ist ja in Deutschland auch sehr lange erhoben worden und manches hat sich geändert, anderes nicht so sehr. Herr Mayer, das jetzt als sozusagen Ad-hoc-Antwort auf die bestehenden Probleme der Seenotrettung. Wie realistisch wäre das umzusetzen?
Ja, also was mir nochmal wichtig ist, deutlich zu machen, dass dieser temporäre Ad-hoc-Verteilmechanismus, dieser Notfallmechanismus, auf den man sich jetzt verständigt hat in Malta, in keiner Weise natürlich das noch ausstehende gemeinsame europäische Asylsystem ersetzt. Man darf hier die Dinge auch nicht miteinander zu stark verquicken. Natürlich ist es unser Ziel, dass wir langfristig eine Situation erreichen, dass bestenfalls der Schutzstatus von Asylbewerbern an der EU-Außengrenze überprüft wird, dass Einrichtungen geschaffen werden, an der EU-Außengrenze in den Anrainerstaaten, in denen die Asylverfahren durchgeführt werden und eine Verteilung innerhalb der Europäischen Union nur von den Personen erfolgt, die wirklich auch eine Bleibeperspektive haben. Das ist das eine, das ist ein langfristiges Ziel und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die neue EU-Kommission, vor allem auch die neue Kommissionspräsidentin, hier auch entsprechende Initiativen ergreifen wird für ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem. Die Bundesregierung, vor allem das Bundesinnenministerium, werden sich hier auch sehr konstruktiv mit daran beteiligen. Wir haben ja auch die Chance, insbesondere auch im zweiten Halbjahr kommenden Jahres, wenn wir die Ratspräsidentschaft innehaben, hier auch entsprechende Impulse zu setzen. Nur dieses langfristige Ziel, das wirklich noch nicht in erreichbarer Nähe ist, ist nicht gleichbedeutend mit der Notwendigkeit, jetzt kurzfristig im Bereich der Seenotrettung einen Notfallmechanismus zu schaffen. Und ich möchte auch nochmal deutlich machen, die Zahlen, um die es geht, sind doch wirklich sehr relativ. Seit Juli letzten Jahres, in den letzten 15 Monaten, gab es Zusagen für genau 2.281 Personen. Also 2.281 Personen sind von Rettungsbooten übernommen worden. Davon hat Deutschland eine Zusage für genau 589 Personen gemacht. Das entspricht also, was die Vergangenheit anbelangt, zufällig genau einem Prozentsatz von 25,82%. Also dies auch dazu, woher kommt diese Prozentzahl 25%. Also schon in der Vergangenheit hat Deutschland in etwa für jeden vierten Bootsflüchtling eine Übernahmezusage gemacht. Von diesen 589 Personen sind gerade mal 225 in Deutschland. Also es geht um eine vergleichsweise kleine Personenzahl. Das sage ich an die Adresse derer, die jetzt hier ein Horrorszenario an die Wand malen, dass mit diesem Notfallmechanismus ein großer Pull-Faktor entsteht. Wie gesagt, wenn es erkennbar würde, dass dieser Notfallmechanismus, dass dieser humanitäre Notfallplan missbraucht würde von Schlepper- und Schleuserorganisationen, dann hätte jedes Land, nicht nur Frankreich, sondern genauso auch Deutschland, jederzeit die Möglichkeit, von einem Tag auf den nächsten aus dieser Vereinbarung auszusteigen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich auch ein ausreichender Schutz. Und was auch aus meiner Sicht wichtig ist, dass sämtliche Personen, die übernommen werden, natürlich in vollem Umfang ein Asylverfahren durchlaufen zu haben. Also sprich, sie werden in keiner Weise privilegiert, indem sie sofort als Asylbewerber oder Flüchtlinge anerkannt werden, sondern es bleibt natürlich dabei, dass erstmals im Aufenthaltsland eine Registrierung erfolgt, auch eine Sicherheitsüberprüfung erfolgt, und zwar durch deutsche Sicherheitsbeamte im Land, also entweder in Malta oder in Italien, wobei auch ein Fortschritt ist, das ist auch zu wenig jetzt wahrgenommen worden, dass sich auch Frankreich endlich bereit erklärt hat, im Notfall, wenn die anderen beiden Länder beispielsweise überlastet sind, auch in den eigenen Häfen Rettungsboote anlanden zu lassen. Also auch in Frankreich wäre es theoretisch möglich, dass die Sicherheitsüberprüfung durch deutsche Sicherheitsbeamte erfolgt innerhalb von 4 Wochen. Und erst wenn diese Sicherheitsüberprüfung positiv geendet hat, erfolgt dann die Weiterreise nach Deutschland. Also ich glaube, man kann den Sicherheitsbedenken und den Bedenken derer, die hier erwarten, dass ein deutlicher Zustrom jetzt aufgrund dieses Notfallmechanismus vonstatten geht, deutlich den Wind aus den Segeln nehmen.
Diese Sorge vor den Pull-Faktoren, Frau Teuteberg, das entspricht ja im Prinzip dieser Sorge, die die FDP zum Ausdruck gebracht hat, Ermunterung zur Wirtschaftsmigration. Wenn es schon bisher so war, dass letzten Endes, wenn auch nach quälenden Zeiten, dann doch alle von den Booten kommen. Und wenn die Verteilungsquoten schon jetzt ungefähr so waren, warum sind diese Pull-Faktoren größer bei so einer Regelung?
Nun, dass es Pull-Faktoren gibt, das zeigen die Zahlen auch der letzten Jahre, dass erst durch eine auch restriktive Politik hier die Zahlen abgenommen haben. Und wichtig ist doch, dass es möglich sein muss, und da sind wir für eine europäische Seenotrettung, die muss dann auch staatlich organisiert sein und durch die Europäische Union. Das ist gar keine Aufgabe, das ist natürlich in zweiter Linie in Not, dass das jetzt NGOs machen, aber es ist eigentlich eine Aufgabe, die der Staat auch übernehmen muss, eine staatlich geregelte Seenotrettung zu organisieren. Aber es muss möglich sein, Menschenleben zu retten, ohne dass dabei ein zynisches Schlepperwesen letztendlich mittelbar auch ungewollt unterstützt wird. Und dafür gibt es ja schon Anzeichen. Und was gerade Staatssekretär Mayer sagte im Hinblick auf die Sicherheitsbedenken, das ist natürlich richtig und sollte sowieso stattfinden, dass da eine Sicherheitsüberprüfung stattfindet. Aber an dieser grundsätzlichen Frage, dass es eben nicht an einen Schutzstatus geknüpft ist, ändert das ja nichts für die Verteilung. Und genau diese Hintertür, dass Staaten binnen eines Tages da wieder aussteigen können, schafft schafft ja nicht die nötige Sicherheit zu sagen, dass das weiterhin eine irgendwie unwürdige Frage ist, da ad hoc entscheiden zu müssen oder verteilen zu müssen. Also so viel Sicherheit und Einigkeit wurde da offenbar noch nicht erreicht, dass wir zu einer zuverlässigen Lösung kommen. Wir müssen was daran tun, dass wir humanitär bessere Bedingungen bekommen, auch in Nordafrika übrigens, und natürlich die schlimmen Zustände in Libyen angehen. Aber wir müssen uns schon darum kümmern, möglichst nicht unbedingt nur in Malta, sondern insgesamt in den Anrainerstaaten möglichst schon zuverlässige Prüfverfahren hinzubekommen. Und das war auch mal das Ziel der Europäischen Union und daran müssen die Innenminister viel engagierter arbeiten.
Herr Marquardt, Sie kommen sofort zu Wort. Hier hatte sich Herr Kleist nur noch zu Wort gemeldet. Wie relevant ist denn dieses Argument in der Betrachtung der Migration dieser Pull-Faktoren?
Ja, es gibt einige Forschungen zu der Frage der Pull-Faktoren. Ein Begriff, der relativ alt ist in der Forschung und eigentlich auch nur noch benutzt wird, um ihn zurückzuweisen. Diese Pull-Faktoren sind relativ unwichtig in Migrationsentscheidungen. Und wir können auch ziemlich deutlich zeigen, dass gerade die Seenotrettung überhaupt kein Pull-Faktor ist. Wir sehen, dass dann, wenn Seenotrettung vor Ort ist, kommt es nicht zu mehr Booten, die ablegen. Boote legen dann ab, wenn das Wetter gut ist. Das kann man statistisch sehr gut zeigen. Also ich würde hier einfach davor warnen zu denken, dass gerade Menschen, die aus diesem Krisengebiet in Libyen fliehen, dass die davon gesteuert werden, dass sie denken, dass dort gerade Boote seien. Dazu haben sie auch gar nicht die Möglichkeiten. Ich glaube, was wir viel mehr jetzt betrachten müssen, ist eben die europäische Verantwortung auch für die Situation in Libyen, die in dieser Diskussion viel zu wenig vorkommt. Dass wir hier eine Verantwortung haben, die auch über das Mittelmeer hinüberreicht. Und ich glaube, dass hier sozusagen dieser Notfallmechanismus, der jetzt eingeführt wurde, sicherlich ein erster Schritt ist, hier auch ein bisschen mehr Verantwortung wieder zu übernehmen. Aber er zeigt eben auch, dass eine Verantwortung, die nur in den Staaten an der Peripherie Europas liegen, dass das nicht funktioniert. Dass auch langfristig eigentlich eine Flüchtlingspolitik nur dann funktioniert, wenn es eine Umverteilung in ganz Europa gibt. Das gilt für geringe Zahlen, genauso natürlich auch für größere Zahlen. Also wenn wir die gesamte Anzahl an Asylsuchenden hier in Europa betrachten, denn warum, und das sehen wir in Griechenland bekommt das nicht hin, Italien ist politisch fast dran gescheitert. Also wir müssen einfach sehen, dass es hier eine europäische Gesamtverantwortung ist für Asylsuchende.
Herr Marquardt und dann Frau Teuteberg.
Ich wollte auch etwas zu den Pull-Faktoren sagen, da wurde aber schon viel gesagt. Ich wollte nur noch ergänzen, dass also selbst wenn man davon ausgeht, dass es meinetwegen Pull-Faktoren gibt, dann ist das doch eine komische Logik und wie ich finde auch ein relativ unmenschlicher Zugang zu europäischer Politik, wenn man sagt, es gibt einen Bürgerkrieg in Libyen, Menschen werden gefoltert, vergewaltigt, getötet dort, leben unter wirklich unmenschlichen Bedingungen und nun wollen wir die Situation schaffen, in der das Mittelmeer und die europäischen Außengrenzen noch gefährlicher sind als dieser Bürgerkrieg, quasi noch mehr Leute sterben, damit die Menschen nicht mehr aus diesem Bürgerkrieg fliehen, weil sie Angst vor den europäischen Außengrenzen haben. Ich finde, das kann jetzt auch nicht die Lösung in der europäischen Asylpolitik sein. Und eine Ergänzung, weil ich persönlich und auch wir als Grüne sehr überzeugt davon bin, dass staatlich organisierte Seenotrettung viel effektiver arbeiten kann, ganz andere Ressourcen mobilisieren kann, als das teilweise vor wenigen Jahren gegründete Vereine können. Aber ich finde schon komisch, dass besonders in Deutschland das immer gegeneinander ausgespielt wird. Das ist ja nicht unüblich, dass Hilfsorganisationen Seenotrettung machen. In Deutschland zum Beispiel macht das die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, eine nichtstaatliche, wenn man so will, NGO, seit 1865 sehr erfolgreich und ist dafür verantwortlich. Es gibt in Deutschland zum Beispiel auch keine staatliche Seenotrettung. Trotzdem funktioniert es. Also da, finde ich, sollte man die Sachen nicht gegeneinander ausspielen, sondern am Ende in dem Ziel geeint sein, dass möglichst viele Seenotrettungsschiffe in dieser tödlichsten Fluchtroute der Welt vorhanden sind.
Frau Teuteberg.
Ganz wichtig ist vor allem, wenn es einem wirklich um Menschenleben geht und darum, nicht zynisch zu sein, dann fängt das Problem ja gerade nicht erst in Libyen an, sondern schon damit, gerade wer sich auch mit den Zahlen des UNHCR, des UN-Flüchtlingshilfswerks beschäftigt, dass sich Menschen überhaupt auf den Weg nach Libyen machen und wie viele Menschen bereits auf dem Weg dorthin auch sterben in der Sahara. Und insofern müssen wir uns schon der Frage stellen, eher wie sorgen wir dafür, dass wir Schutzberechtigten Schutz gewähren, aber auch dafür sorgen, dass sich weniger Menschen auf diesen lebensgefährlichen Weg machen. Denn die Situation in Libyen steht am späten Punkt einer Flucht, einer Reise und ist nicht das alleinige Problem dabei. Und insofern ist schon wichtig, dass wir Wege finden, wie organisieren wir legale Flucht für Schutzberechtigte, aber schaffen eben keine falschen Hoffnungen und Anreize, dass Menschen sich auch auf einen so lebensgefährlichen Weg machen.
Bleiben wir aber trotzdem noch mit einem Punkt nochmal bei der Frage der Seenotrettung, nämlich bei der Person Horst Seehofer. Der hat ja auch schon mal ganz anders argumentiert, nicht nur allgemein mit dem Bemühen um Härte, an der fast die Koalition gescheitert wäre, sondern auch in der Frage der Seenotrettung. Mit der Aufnahme von 234 Menschen von der Lifeline dürfe kein Präzedenzfall geschaffen werden, hat er im Juni 2018 betont. Heute verteidigt er seine Haltung auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Hören wir mal rein.
Ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss.
Herr Mayer, das ist nicht allzu weit entfernt von dem Satz Angela Merkels von 2015. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land. Erklären Sie uns den neuen Horst Seehofer.
Ja, aus meiner Sicht gibt es keinen neuen Horst Seehofer. Ich bin der festen Überzeugung, dass Horst Seehofer keine Kehrtwende vollzogen hat in seiner Migrations- und Flüchtlingspolitik. Für ihn waren und sind immer schon die Maxime der Humanität, aber auch der Ordnung, der Steuerung und der Kontrolle gleichermaßen wichtig. Und ich bin nur etwas überrascht, dass viele jetzt so überrascht sind, ob dieser Positionierung von Horst Seehofer, weil ich ihn immer so kennengelernt habe, dass es natürlich für ihn wichtig ist, dass wir dem Gebot der Kontrolle und der Steuerung Rechnung tragen, insbesondere wenn es darum geht, im eigenen Land auch dafür zu sorgen, zu wissen, wer nach Deutschland kommt, dass ausreisepflichtige Personen auch zeitnah unser Land wieder verlassen, dass die Verfahren deutlich beschleunigt werden. Aber als christlicher Politiker, und das kann ich auch für mich in Anspruch nehmen, ist es auch das Gebot der Stunde, dass Menschen, die in Seenot geraten, gerettet werden. Und da brauchen wir auch von anderer Seite keine Belehrungen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass viele Horst Seehofer bisher zu wenig erkannt und gekannt haben. Die Positionierung ist aus meiner Sicht überhaupt nicht überraschend.
Nun haben Sie die christliche Politik und christliche Politiker erwähnt. Es gibt ja durchaus auch in den Reihen der Union Kritik. Es gibt den CDU-Wahlkämpfer in Thüringen, Mike Moring, der direkte Kritik geübt hat, nicht an der Seenotrettung als solcher, sondern an der Zusage einer Quote. Andere verlangen zumindest Nachbesserungen. Was macht das gerade mit der Union? Wie tief geht da der Graben?
Ja. Ich bin der Auffassung, dass viele, auch manche in der eigenen Partei, auch manche in der Schwesterpartei der CDU, nicht substanziert genug durchblickt haben, zunächst mal, was denn der Inhalt dieses Notfallmechanismus ist. Das ist schon in der Vergangenheit so gewesen, dass de facto Deutschland jeden vierten Bootsflüchtling übernommen hat. Und deswegen ist auch diese Quote von 25% aus meiner Sicht jetzt nicht so überraschend. Wenn man die Wirtschaftskraft und die Bevölkerungsgröße Deutschlands mit zur Rate zieht, dann würde auf uns prozentual ein Anteil von genau 21,6% entfallen. Vor dem Hintergrund kann ich jetzt dieser Kritik an einer etwaigen Quote, und wie gesagt, die Quote ist noch nicht endgültig beschlossen. Die Quoten spielten am vergangenen Montag keine Rolle. Es gibt viele Gespräche jetzt auch mit allen EU-Mitgliedsländern. Und natürlich ist es auch unser Ziel, dass die Quote für Deutschland letzten Endes möglichst gering ist. Aber ich sage auch nochmal ganz deutlich, selbst wenn sie bei 25% verbliebe, ist es keine Verschlechterung im Vergleich zu den letzten 15 Monaten.
Dann machen wir da mal einen Schnitt, was die Seenotrettung betrifft. Wir hatten eben schon gesagt, da geht es um Leben und Tod. Es geht um besonders sichtbare Zeichen. Aber was die Zahlen betrifft, sind andere Entwicklungen wichtiger, haben größeren Einfluss. Auf den griechischen Inseln harren derzeit 28.800 Menschen aus. Das ist die höchste Zahl seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Paktes. Herr Mayer, ist der Pakt in Gefahr? Was passiert da gerade?
Die Situation ist mit Sicherheit besorgniserregend. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass das EU-Türkei-Abkommen Sinn macht, dass auch insbesondere Deutschland von diesem EU-Türkei-Abkommen auch profitiert hat in der Vergangenheit. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dieses Abkommen geht maßgeblich auf unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel mit zurück, und neben anderen Umständen, wie beispielsweise dem Schließen der nordmazedonisch-griechischen Grenze, hat es mit dazu beigetragen, dass in den Jahren 2016, 2017 und auch im vergangenen Jahr die Ostroute, die osteuropäische Migrationsroute über den Westbalkan doch deutlich rückgängig war. Jetzt gibt es eine gegenteilige Entwicklung. Die Gründe sind aus meiner Sicht mannigfaltig. Die liegen teilweise in der Innenpolitik der Türkei begründet.
Tayyip Erdogan. Und teilweise auch an steigendem Druck in der Türkei.
Ja, natürlich. Ich möchte es auch sagen, bei aller Kritik an Tayyip Erdogan, die Türkei ist das Land auf unserem Globus, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Insgesamt ungefähr 4 Millionen, davon 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Es gibt in Idlib nach wie vor eine hoch prekäre Situation mit über 1 Million Flüchtlinge, die dort ausharren und auch die Türkei gewärtig sein muss, dass diese Flüchtlinge sich auch auf den Weg in die Türkei machen. Im letzten Jahr hat die Türkei ungefähr 24.000 syrische Flüchtlinge wieder zurückverbracht nach Syrien, sodass auch natürlich unter den syrischen Flüchtlingen die Befürchtung zunimmt, nicht in der Türkei verbleiben zu können. Die wirtschaftliche Situation in der Türkei verschlechtert sich zusehends, was natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat auf die Unterbringung, auf die Verpflegung, insbesondere auch der Flüchtlinge. Also es gibt mannigfaltige Gründe. Und ich bin aber auch der Meinung, dass auch ein Präsident Erdogan kein Interesse daran haben kann, dass die Sache weiter eskaliert. Es gab vor kurzem ja auch bilaterale Gespräche zwischen unserer Bundeskanzlerin und dem türkischen Präsidenten. Und ich bin doch sehr hoffnungsvoll. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird ja in der kommenden Woche am 3. und 4. Oktober aller Voraussicht nach Griechenland und in die Türkei oder zuerst noch in die Türkei und dann nach Griechenland reisen, um auch mit den Freunden in der Türkei und in Griechenland zu erörtern, inwiefern auch mit deutscher Hilfe dazu beigetragen werden kann, dass dieser deutliche Zustrom auf die 5 ägäischen Inseln wieder zurückgeht. Die Situation hat hier in den letzten Monaten sich deutlich verschärft in den Hotspots, vor allem auf Lesbos und auf Samos. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich auch sowohl gegenüber der neuen griechischen Regierung und der Ministerpräsident Mitsotakis, aber natürlich auch gegenüber der türkischen Regierung auch die Angebote der Unterstützung durch Mitarbeiter der Bundespolizei, durch Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
Wir Bundespolizei sind in der Türkei an türkischen Grenzen?
Nein, Bundespolizisten sind vor allem in den Hotspots tätig im Rahmen von Frontex-Missionen. Und man muss erörtern, gemeinsam mit der türkischen Regierung, inwiefern wir auch logistische, aber vielleicht auch Beratungsunterstützung der türkischen Regierung zuteil werden lassen. Es ist hier noch nichts entschieden. Es sind auch noch keine konkreten Bedürfnisse und Forderungen von der türkischen Regierung an uns herangetragen worden. Wichtig ist nur, dass Deutschland hier einen konstruktiven Part spielt, dass wir uns da, wo möglich und wo rechtlich natürlich auch zulässig, uns auch mit engagieren, wenn es darum geht, diese sich zuspitzende Situation im Ägäischen Meer zu befrieden und dazu beizutragen, dass nicht wie teilweise in der Vergangenheit täglich 500, 600 oder teilweise 700 Flüchtlinge diese 5 Hotspots erreicht haben.
Frage an den Migrationsforscher Kleist nochmal.
Ja, ich denke, das Abkommen EU-Türkei zeigt eigentlich ganz schön auch das Problem, wenn man nur auf den Grenzschutz setzt und den Flüchtlingsschutz dabei vergisst. Nämlich auch die Herausforderung für die EU selber, dass man die EU jetzt sehr unter Druck steht, unter Abhängigkeit von Erdogan, von der türkischen Politik. Letztlich sozusagen doch immer nur darauf drängt, dass die Zahlen der Migranten niedrig bleibt. Das führt aber zum einen natürlich sozusagen zu der Krise, die wir in Griechenland sehen, wo wir eigentlich genauso auch wie jetzt in dem Notfall auf dem Mittelmeer auch einen Verteilungsmechanismus bräuchten, damit es eben nicht zu dieser humanitären Krise kommt. Aber wir sehen das auch in der Türkei, dass es eben nicht ausreicht, nur für humanitäre Hilfe zu sorgen, sondern dass eigentlich auch Druck ausgeübt werden müsste auf die Türkei, dass eben die Abschiebungen zurück nach Syrien vermieden werden. Das wird dann letztlich dazu führen, dass sehr viele mehr Menschen wieder Schutz in Europa suchen müssen.
Das wäre die Frage auch an Sie, Herr Marquardt, und auch an die Innenpolitikerin und Juristin der Teuteberg. Es gibt diese Berichte über eigentlich Refoulement, das heißt Abschiebung oder zumindest den Zwang, sich zu angeblich freiwilliger Rückkehr nach Syrien zu verpflichten. Kann unter solchen Umständen eigentlich so ein Pakt aufrechterhalten werden?
Ja, das Abkommen hat schon gewirkt, aber es ist falsch, dass wir da erpressbar sind und leider immer noch die Europäische Union von auch autoritären Regierungschefs wie Herrn Erdogan. Das ist ein Problem, aber das eigentlich Wichtige ist ja, dass wir auch in Griechenland überhaupt vernünftige Verfahren hinbekommen müssten, auch für die Menschen, die dann im Zweifel später in Europa Schutz bekommen. Das funktioniert dort überhaupt noch nicht. Verlässliche Asylverfahren in den Einrichtungen dort. Darum muss es ganz stark gehen. Und was hier auch völlig ausgeklammert wird, ist ja auch von Herrn Mayer leider, ist das Problem der Sekundärmigration in Europa, was wir ja auch, selbst wenn wir uns auf Quoten einigen, noch nicht gelöst haben.
Aber lassen Sie uns mal bei dieser Frage Abschiebung nach Syrien bleiben.
Ja, das ist ein Problem, wenn abgeschoben wird oder dazu gezwungen wird, wohin, wo Menschen nicht sicher sind. Aber was auch bis im Moment ja nicht funktioniert, sind die Verfahren, auch in Griechenland, damit wir Menschen, die dort eintreffen, damit dort verlässliche Verfahren stattfinden. Auch das wäre ja notwendig, gerade wenn wir ein funktionierendes Asylsystem haben wollen in Europa.
Ja, es ist natürlich so, also da haben Sie total recht, die Verfahren müssen zum einen schneller laufen, auch Rechtsstaatlichkeit muss dabei mehr beachtet werden. Es ist ja so, dass die Menschen teilweise jahrelang auf eine Entscheidung warten müssen, in der sie in einem unsicheren Status auch weder ein neues Leben aufbauen, noch ein anderes Leben irgendwo anders planen können. Aber die Abschiebungen nach Syrien sind natürlich auch aus europäischer Sicht, wenn man diesen EU-Türkei-Deal aufrechterhalten würde, sehr besorgniserregend für die Menschen, die sagen, man muss Menschen in die Türkei zurückschicken. Das ist ja ein wesentlicher Teil des EU-Türkei-Deals, dass man sagt, die Menschen sollen auf den Inseln direkt geprüft werden und wer nicht nachweisen kann, dass er in der Türkei verfolgt wird, soll zurückgeschickt werden. Man darf Menschen aber nicht mehr in die Türkei zurückschicken, wenn ihnen dort eine Abschiebung nach Syrien droht. Also ist unabhängig davon, vom Ausgang des Verfahrens dann unmöglich, dass man Menschen in die Türkei abschiebt, was ja auch schon früher natürlich kritisiert wurde, weil es gibt auch türkei-politische Verfolgung etc. Es ist eben kein besonders sicherer Drittstaat, aber natürlich ist momentan dieser ganze EU-Türkei-Deal, wenn man ihn so nennen will, gefährdet und es ist eben auch so, dass man wirklich sehr abhängig ist von Erdogan und das ist was wir immer kritisiert haben. Man hat nun 6 Milliarden überwiesen aus innenpolitischen Interessen in Europa, aber wie es weitergeht, ist völlig unklar.
Herr Mayer, diese Frage der Abschiebung, ist das nicht eigentlich etwas, solange das nicht geklärt ist, wo man auch als deutsche Innenbehörde ein Problem sehen muss?
Das ist ein Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Ich möchte schon nochmal auch deutlich machen, dass die Türkei natürlich auch unter großem Druck steht und auch der Präsident unter großem Druck steht. Wie gesagt, 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Und ich bin gegenteiliger Auffassung gegenüber Herrn Marquardt. Ich bin der Auffassung, dass es sehr wohl auch völkerrechtlich zulässig ist, entsprechend des EU-Türkei-Abkommens syrische Flüchtlinge, deren Asylbegehren auf einer der Hotspot-Inseln überprüft wurde und abschlägig verbeschieden wurde, dann auch wieder zurückzuverbringen. Leider funktioniert dieser Mechanismus bislang zu wenig. In diesem Jahr sind gerade mal etwa 100 syrische Flüchtlinge zurückverbracht worden. Demgegenüber sind weitaus mehr, nämlich knapp 2000 syrische Flüchtlinge direkt in die Europäische Union verbracht worden. Und zu dem Vorwurf, wir wären erpressbar, erstens sind diese 6 Milliarden Euro noch nicht ausbezahlt worden, nämlich noch nicht mehr die Hälfte. 2,4 Milliarden Euro sind tatsächlich bislang überwiesen worden und auch nicht in die Tasche der türkischen Regierung und in den Staatsfiskus, sondern entsprechend zweckgebunden in Projekte, die natürlich den Flüchtlingen auch zuteil werden und die humanitäre Situation der Flüchtlinge verbessern soll.
Es ging kein Geld an die Regierung in der Türkei, also auch nicht ans Familienministerium.
Ja, natürlich sind die Empfänger der Gelder, der Zahlungen staatliche Behörden, aber diese Gelder, die werden nicht unkonditioniert überwiesen, sondern die werden natürlich zweckgebunden überwiesen. Also sprich für konkrete Maßnahmen, die den Flüchtlingen zuteil werden, werden diese Gelder überwiesen. Aber Adressat der Zahlungen ist natürlich die türkische Regierung, aber nicht um den Staatshaushalt oder um Lücken im Staatshaushalt zu stopfen, sondern um die humanitäre Situation für die vor allem syrischen Flüchtlinge zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, das muss auch im Interesse einer Wertegemeinschaft wie der Europäischen Union sein. Deswegen kann ich persönlich auch diese Zahlungen gut vertreten und auch verteidigen und würde dies nicht als Erpressung titulieren.
Nun steht hinter all den konkreteren Fragen, über die wir jetzt gesprochen haben, die ganz große Frage nach der eigentlichen Reform des europäischen Flüchtlingsrechts. Und das scheitert bisher. Es gibt 7 Gesetze, über 5 davon ist man sich weitgehend einig. Und woran es vor allem eben scheitert, ist die Reform des Dublin-Systems. Nochmal die Frage an den Migrationsforscher. Herr Kleis, sehen Sie eine Chance, wie in dieser Gemengelage, in der wir Visegrad-Staaten haben, die nicht mitmachen wollen, in dem wir besondere Bedürfnisse der Erstankunftsstaaten haben, die eben mit dem derzeitigen System, bei dem sie den Großteil theoretisch aufnehmen müssten, der Leute, die kommen, in wie dieser gordische Knoten durchschlagen werden kann?
Ja, die Kommission hat ja Vorschläge gemacht, die zum Beispiel Zahlungen möglich machen würden für Staaten, die keine Asylsuchenden aufnehmen wollen. Ich denke, das wäre vorübergehend sicherlich eine Lösung, die zunächst mal vielleicht eine Reform zulassen würde, aber das ist auch keine dauerhafte Flüchtlingspolitik für die EU. Ich glaube, die EU muss sich wirklich überlegen, wo sie hingehen will und muss das auch offensiv vertreten, ihre Werte und Menschenrechte vertreten und damit letztlich auch Asyl zu einem Kern ihrer eigenen Politik machen. Wenn das nicht offensiv vertreten wird von einem liberalen Europa, dann gewinnen die Staaten, die eben eine autoritäre Vorstellung davon haben. Und deswegen würde ich sagen, ein Vorschlag in dem Reformvorschlag der Kommission ist es eben, die europäische Asylbehörde zu stärken. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Weg, ein europäisches Asyl einzuführen, langfristig, was eben auch Fragen der Verteilung leichter machen würde.
Frau Teuteberg.
Ja, da muss an mehreren Stellen angesetzt werden. Es gab ja schon mal Vorschläge unter Jean-Claude Juncker, die bisher nicht umgesetzt wurden. Und Frau von der Leyen hat zwar den Reformbedarf auch angemeldet, aber noch keine Vorschläge vorgelegt. Wir brauchen natürlich sowohl einen wirksamen Außengrenzschutz, Frontex übrigens nicht nur aufzustocken, sondern auch mit eigenen Befugnissen auszustatten. Da scheitert es ja auch an manchen Mitgliedstaaten, dann auch zuzulassen, dass Frontex handelt mit eigenen Befugnissen. Aber auch, was auch vorgeschlagen wurde und sinnvoll ist, beschleunigte Grenzverfahren, wo wir zwar mehr Rechtsschutz wollen, als das die Kommission vorgeschlagen hat, aber dass wir da beschleunigte Verfahren auch an den Außengrenzen ermöglichen müssen, auf rechtsstaatliche Weise und zügig. Das ist ganz wichtig und da müssen wir vorankommen.
Wir sind schon in der Schlussrunde. Als Ihr Schlusswort, Herr Marquardt, Ihr wichtigstes Petitum für die Flüchtlingspolitik der EU.
Ja, ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, dass man, wenn man gar nicht persönlich mit Geflüchteten im Alltag zu tun hat, wenn man das eigentlich ja nur in den Zeitungen wahrnimmt, dass man Migration immer als etwas Gefährliches, ein Problem, als ein Unglück wahrnimmt. Und ich glaube, dass wenn wir uns die Zahlen der letzten Jahre anschauen, 2017 und 18 nach ganz Europa jeweils unter 200.000 Leuten, dann geht es doch vor allem darum, wie können wir Menschen gerecht verteilen an Orte, an denen ihnen dann geholfen wird, an denen sie rechtsstaatliche Verfahren durchlaufen können. Und ich finde, wir müssen auch mehr darüber reden, dass nicht jeder Geflüchtete, der es aus einem Bürgerkrieg schafft, gerettet zu werden, jetzt ein Problem ist. Ganz im Gegenteil, es ist toll und ich finde, man kann stolz eigentlich als Europa darauf sein, wenn man Menschen in Not hilft und wenn man eben auch gemeinsam daran arbeitet, zusammen ein ja, demokratisches Europa, das Menschenrechte achtet, zu bauen. Da muss man sich nicht vor verstecken, muss man nicht vor dieser Riesenaufgabe Migration kapitulieren, sondern sie jetzt endlich angehen. Und ich finde, dass dieser positive Zugang zu dem Thema endlich mal wieder stärker in die Debatte muss.
Herr Mayer, Ihr Chef, Herr Seehofer, hat im Gespräch mit seiner italienischen Amtskollegin offenbar, was die Reform und was Dublin betrifft, sich offen für Entgegenkommen gezeigt. In aller Kürze, die dem Thema nicht gerecht wird, gleichwohl, wie hoffnungsvoll sind Sie, was diese Reform betrifft?
Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Sie haben, liebe Frau Geuter, zu Recht darauf hingewiesen, dass es bislang von diesen 7 Dossiers, die dieses System umfasst hat, im Grunde genommen Einigung bezüglich 5 Dossiers gibt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Verhandlungen bei den entscheidenden Punkten zu stark verhakt sind, sodass wir der Auffassung sind, es bedarf eines neuen Anfangs, auch eines neuen Ansatzes, auch der EU-Kommission. Da stehen wir auch als Bundesinnenministerium in engem Kontakt mit der neuen Kommission. Ich finde es ja schön auch, dass die Kollegin Teuteberger gar nicht erwarten kann, dass die neue Kommission hier auch Vorschläge unterbreitet. Noch ist sie noch nicht im Amt, erst ab 1. November. Dann bin ich mir aber auch sehr sicher, dass die neue Kommission auch sehr zeitnah neue Vorschläge unterbreiten wird. Und wie gesagt, gerade auch angesichts der Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr 2020 sehe ich auch die Chance, dass durchaus auch wir hier einen entscheidenden Impuls auch mitsetzen werden können, wenn es darum geht, wirklich ein gemeinsames europäisches Asylsystem auch unter Einbeziehung einer Reform des Dublin-Systems mit ins Werk zu setzen, die dann wirklich auch von einer breiten Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten getragen wird.
Das war schon der Ausblick. Das Thema ist nicht nur komplex und ausgesprochen groß, sondern es wird uns auch weiter beschäftigen. Wir haben es gehört. Herzlichen Dank für die engagierte Diskussion.
Das war die Sendung zur Diskussion. Homöopathische Ansätze. Europas Migrationspolitik. Es diskutierten Olaf Kleist, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen, Freien Europäischen Allianz, sowie der Staatssekretär des Bundesinnenministeriums und CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Mayer und Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete und Generalsekretärin der FDP. Die Diskussionsleitung hatte Gudula Geuter.